Ja, mein Thema für heute Abend ist ein ganz spannendes Thema und es ist das Thema Taufe. Und ja, wir hatten so in unserem Leitungskreis so im Gebet den Eindruck, dass ja, dass es mal wieder wichtig wäre und ja, darüber zu lehren, weil auch jetzt im August wir wieder in unsere Taufe haben. Und ja, und irgendwie ist es so ein bisschen in den letzten Jahren zu einem wichtigen Thema für mich geworden. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass ich darüber heute sprechen darf. Genau. Was ist eigentlich Taufe? Also sicherlich stehen wir alle so an verschiedenen Punkten mit diesem Thema. Ich meine, die meisten von euch, bei denen ist vielleicht die Taufe schon viele Jahre irgendwie vorbei und vielleicht steht auch einer an dieser Stelle, wo er sich fragt, ist es vielleicht für mich dran? Stehe ich gerade vor so einer Entscheidung? Egal wie du heute gekommen bist, ich denke, für jeden ist es, glaube ich, nochmal neu wichtig, darüber nachzudenken. Einfach auch aus diesem Grund, weil wir manchmal so im ganzen Alltag auch vergessen, was haben wir da eigentlich in der Taufe bekannt oder was ist da eigentlich passiert? Genau. Deswegen denke ich, dass sich da einfach jeder was mitnehmen kann heute. Und Taufe ist eigentlich so ein Sinnbild oder ein Symbol für einen geistigen Prozess oder auch so ein Element des christlichen Glaubens. Also das, ich sag mal, den Begriff, den kennt vielleicht auch jeder, der vielleicht noch nicht so viel mit Glaube zu tun hat. Und aber gleichzeitig ist es auch ein Thema, was so leider zwischen den Konfessionen auch sehr umstritten ist. Und es gibt so viele Äußerlichkeiten oder Punkte, wo man sich da nicht so einig ist. Und es ist eigentlich sehr schade, dass es da oft so in Zwistigkeiten gerät. Aber trotzdem, wenn wir in die Bibel schauen, ist Taufe so ein ganz wichtiger Aspekt so für uns, wenn wir Nachfolger Jesus sind. Und der erste Punkt, der mir wichtig geworden ist und den ich auch gleich mal an den Anfang stellen will, Joachim, du kannst gleich mal die erste Bibelstelle anwerfen. Genau, ist nämlich, dass Jesus uns einen klaren Auftrag dazu gibt. Also ihr kennt sicherlich alle die Stelle Matthäus 28, wo Jesus uns diesen Auftrag gibt, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also ich glaube, das ist klar und gilt für jeden Christen, das gilt für uns als Gemeinde, dass wir berufen sind oder in der Verantwortung stehen, wirklich Menschen zu Jüngern zu machen und zu taufen. Genau, das steht ja ganz klar und genau. Und wenn man so nochmal zur Definition schaut, die Definition, die ich gefunden habe zur Taufe, finde ich ganz toll. Es ist nämlich ein Akt der Verbindung und Identifikation. Und es ist eigentlich eine tolle Beschreibung, weil hier steht ja auch in dem Bibelvers, wir taufen nicht irgendwie, sondern wir taufen auf einen Namen oder in dem Sinn auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also das heißt, die Taufe bedeutet für uns, wir verbinden uns mit diesem dreieinigen Gott, dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist und bekennen das in der Taufe, dass wir zu ihm gehören wollen. Genau. Und nebenbei, also das habe ich jetzt gelesen, das war mir auch neu, gab es die Taufe nicht erst seit Johannes dem Täufer, sondern es gab schon vorher eine Taufe im Judentum, nur mal so als Hintergrundinformation, eine Taufe auf Mose. Und da ging es auch genau um diese Identifikation, die Verbindung damit, dass Mose das Volk aus Ägypten rausgeführt hat in die Freiheit. Genau, und da haben die sich wirklich taufen lassen. Also wer das mal nachlesen will, das steht unter anderem im 1. Korinther 10. Genau, nur mal beiläufig. Ja, ich habe so diese Woche gedacht, wie geht man so an das Thema ran, was ist gut? Und ihr habt ja alle erlebt, dass diese Woche ja doch ganz schön heiß war. Und ich habe so gedacht, ein wichtiges Element der Taufe ist nämlich das Wasser. Und Jesus hat mir das irgendwie wichtig gemacht, dass wir mal auf diese Thematik Wasser schauen sollen und uns dahingehend dieser Thematik nähern. Genau. Und ich finde es echt toll, also wer die Bibel schon mal intensiver so gelesen hat, sie steckt ja voll Symboliken und Bildern. Und ich liebe solche Predigten, wo sich Dinge und Symboliken so durchziehen vom Alten Testament übers Neue Testament und wie irgendwie alles so eins ist und zusammenpasst. Und genau, und ich denke, dass gerade so komplizierte geistliche Prozesse, die wir schwer irgendwie verstehen können, dass die absichtlich wirklich in solchen Bildern uns vor Augen geführt werden. Und auch wenn wir Jesus anschauen, er redet ja viel zu seinen Jüngern, auch in Gleichnissen und Bildern. Und es macht einfach das deutlich, dass wir Menschen das brauchen. Wir brauchen so diese Symbolik, wir brauchen diese Bilder, die uns wirklich das nochmal neu vor Augen führen. Was bedeutet es eigentlich? Genau. Und ja, diese Woche hat mich wirklich so diese Thematik des Wassers auch sehr begeistert, auch was die Bibel wirklich da alles dazu sagt. Und ich möchte mal 5 Punkte im Wesentlichen rausfiltern, was das Wasser so für eine Symbolik hat. So vom Alten Testament bis ins Neue hinein, was da so dahinter steckt. Genau. Und mein erster Punkt, ich hoffe, ihr könnt es lesen, heißt vom Chaos zur Ordnung. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, ist eigentlich das erste Element, was wir entdecken, ist Wasser. Wasser ist das Erste, was da war, was existiert. Und Joachim, du kannst mal die zweite Stelle. Genau. Und wir lesen ganz am Anfang im 1. Mose 1 ab Vers 6. Einer der ersten Sätze ist, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte. Und das Problem ist aber an diesem Anfangszustand, dass der eigentlich mit Wüst und Leer und mit Chaos beschrieben wird. Also das heißt, diese Existenz von Wasser allein hat noch keinen Nutzen an sich. Und dann kommt diese Stelle, wo Gottes Geist eine Ordnung schafft, wo Ordnung in diese nur Wasser-Dasein passiert. Und genau das will ich euch jetzt vorlesen. Und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten im Wasser und es sei eine Scheidung zwischen dem Wasser und dem Wasser. Und Gott machte die Wölbung und schied das Wasser, das unterhalb der Wölbung, von dem Wasser, das oberhalb der Wölbung war. Und es geschah so. Und Gott nannte die Wölbung Himmel und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein zweiter Tag. Und Gott sprach, es soll das Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort sich sammeln und es werde das Trockene sichtbar. Und so geschah es. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Ansammlung des Wassers nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Also wir sehen hier, nachdem Gott eine Ordnung in das Ganze bringt, dann ist es gut am Ende. Und dann hat es einen Sinn. Es gibt den Himmel und eine Erde und es gibt Land und Meer. Und es passt alles zusammen. Ja, und eigentlich das gleiche Prinzip oder ein ähnliches Prinzip können wir auch sehen nach der Sintflut. Also die Sintflut ist ja eigentlich trotzdem irgendwie was Schlimmes, was dort passiert ist. Aber trotzdem der Gesichtspunkt ist dieser, dass das Alte, Schlechte, Verdorbene muss sterben, damit was Neues, Gutes nach Gottes neuer Ordnung entstehen kann. Genau. Also dieses Prinzip finden wir an mehreren Stellen. Genau. Dann das Zweite, was auch Wasser ausmacht. Wasser demonstriert immer wieder Gottes Größe und Gottes Macht. Und ich glaube, die bekanntesten Geschichten, da muss ich gar nicht viel dazu sagen, ist Mose, der mit dem Volk aus Ägypten auszieht und dann vor diesem Meer steht und durch Gottes Kraft wird dieses Meer geteilt und das Volk kann hindurchgehen, unbeschadet. Also ein riesiges Wunder, was auch mit diesem Element Wasser, wo Gott dieses Element Wasser nutzt, um was Großes zu vollbringen. Oder auch immer wieder, wo das Volk in der Wüste ist, wo es durstig ist, wo einfach aus Felsen Wasser hervortritt und das Volk versorgt wird. Oder auch Jesus, der diesen Sturm stillt und wo dann die Jünger auch bekennen, wer ist denn dieser, dem auch Wind und Wasser gehorchen und er ihnen gebieten kann? Also das sind solche Sachen, wo wirklich die Größe Gottes sichtbar wird. Oder Jesus geht auf dem Wasser. Also gibt es ganz viele Beispiele, wo wirklich diese Macht und Größe ausgedrückt wird. Genau, dann der dritte Punkt. Ist eigentlich so ein bisschen der logischste. Genau, das ist der Punkt Reinigung. Also Wasser hat natürlich immer was mit Reinigung zu tun. Und das geht schon so im Alten Testament, wenn wir da mal so speziell im vierten Buch Mose, da lesen wir von ganz vielen Ritualen und von Waschungen, die zu bestimmten Zeiten stattfinden mussten, wo nach bestimmten Opferungen von Tieren oder wenn irgendwie Kontakt stattgefunden hat mit toten oder kranken Menschen. Und es ging immer wieder darum, dass es wichtig war oder dass Gott befohlen hat, Reinheit wiederherzustellen. Oder auch, da ist auch der Begriff entsündigen. Also früher, da wussten ja die Leute noch nichts von Jesus, also das war ja alles noch eine andere Zeit. Und da ging es halt viel um Dinge, die zu tun, die sie tun mussten, um wirklich dann frei zu sein, auch von Sünde. Genau. Und dann lesen wir zum Beispiel auch im Neuen Testament von Pilatus, der nachdem er quasi Jesus verurteilt hat oder verurteilen musste, je nachdem wie man das sieht, dass er seine Hände in Unschuld gewaschen hat. Das wäre die dritte Stelle. Kannst du die nochmal mit? Genau. Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen, seht ihr zu. Also er will das auch nochmal demonstrieren. Ich wasche jetzt meine Hände und ich wasche wirklich alle Schuld von mir. Genau. Also Reinigung ein ganz wichtiger Punkt. Auch Jesus, kennt ihr sicherlich, wäscht seinen Jüngern die Füße auch nochmal so als Ausdruck der Reinigung. Genau. Mein vierter Punkt sind eigentlich drei wichtige Begriffe. Genau, also Fülle, Leben, Ewigkeit. Ich denke, die Stellen, die jetzt kommen, die kennt ihr alle. Wasser hat immer wieder was zu tun mit Versorgung und mit Fülle und mit Leben. Und es fängt auch schon an, also eine bekannte Stelle ist der Psalm 23, wo steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Das heißt, Gott stillt allen meinen Mangel. Und es ist nicht nur Wasser, was meinen, sag ich mal, körperlichen Durst stillt, sondern es ist Wasser, was er mir gibt, der alles stillt, allen Mangel, den ich habe. Genau, und noch eine Stelle aus Johannes 4, die habe ich jetzt, glaube ich, auch mit auf der Johannes 4, Vers 13 und 14, wo Jesus am Brunnen dieser Samariterin begegnet. Und Jesus spricht zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Genau, also deswegen habe ich ja auch diesen Punkt Ewigkeit ergänzt. Also das Wasser, was Jesus immer wieder nutzt als Symbol, das hat was zu tun mit ewigem Leben, das hat was zu tun, ja, wirklich mit Fülle in uns. Genau, und eine andere Stelle, die steht im Johannes 7. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, von dessen Leib wären, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Also lebendiges Wasser. Es geht um Leben. Genau. Und genauso wird auch dann im Hinblick auf die Ewigkeit in Offenbarung 7 ist auch noch so eine Stelle, wo dann steht, sie werden nicht mehr hungern noch dürsten und es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen lebendigen Wassers und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Genau. Also Wasser immer wieder in dieser Verbindung mit Fülle, Leben und Ewigkeit. Genau. Und der fünfte wichtige Punkt, der irgendwie auch immer wieder mit Wasser zu tun hat. Das ist der Heilige Geist. Und interessanterweise wird natürlich auch der Heilige Geist mit Feuer verglichen. Das ist eine ganz spannende Sache. Aber eben auch mit Wasser, denn wir lesen, dass der Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch. Also das ist wie so, es gibt ja auch so verschiedene Lieder, wo wir einfach singen, dass Let it rain und dass wir wirklich wie so eine Dusche des Heiligen Geistes bekommen. Also das sagt man ja auch manchmal so im Sprachgebrauch. Genau. Und an vielen anderen Stellen steht auch, dass die Gaben des Heiligen Geistes ausgegossen werden. Zum Beispiel die Liebe Gottes wird ausgegossen in unsere Herzen. Oder allgemein die Gaben des Geistes werden ausgegossen. Genau. Jetzt habe ich so diese fünf Punkte und möchte jetzt eigentlich zurückkommen auf die Taufe. Und ich finde es ganz spannend, dass ich eigentlich genau diese fünf Punkte auch direkt eigentlich haben eine symbolische Bedeutung für die Taufe. Genau. Ich würde das gerne mal ein bisschen da euch gegenüberstellen. Also vom Chaos zur Ordnung. Was passiert eigentlich bei der Taufe? Eigentlich passiert Folgendes, nämlich ein Herrschaftswechsel. Und das kann man eigentlich vielleicht sogar ein kleines Stück damit vergleichen. Wir unterstehen eigentlich, wenn wir nicht zu Jesus gehören, dieser Welt oder dem Fürsten dieser Welt. Und wenn wir aber sagen, wir wollen zu Jesus gehören, dann sagen wir, wir wollen weg von dieser alten Zugehörigkeit, von dieser alten Bindung und gehen eine neue Bindung ein, die uns in Freiheit bringt. Genau. Und in der Bibel wird dann nochmal dieses Bild benutzt von diesem alten Menschen und neuen Menschen. Und jetzt könnte man noch die nächste Bibelstelle einblenden. Genau, das ist die Römer 6. Genau. Also ich habe da auch eine andere Übersetzung mal genommen, weil das ist ein bisschen eine schwierige Stelle. Ich lese euch mal vor. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen wurden in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Also hier steht es auch nochmal. Ne? Wir sind wirklich dem Herrschaftsanspruch der Sünde gestorben. Und wir sind ein neuer Mensch, weil wir wirklich diesen Herrschaftswechsel vollzogen haben. Genau. Das Zweite ist eigentlich auch ganz logisch, denn auch hier bei der Taufe ist es nicht wir, die irgendwie was tun, sondern eigentlich geht Gott in Vorleistung. Also kann ich genauso nochmal hinschreiben, dass es Gottes Kraft ist. Die wirkt. Genau. Er ist es, der in uns wirklich diese Herzensveränderung vollbringt. Und es sind nicht wir. Und ihr wisst es bestimmt, wenn ihr irgendwie mit Nichtchristen zu tun habt, man kann manchmal mit Worten versuchen, sie zu überzeugen. Das bringt manchmal überhaupt nichts. Sondern wirklich der Heilige Geist muss wirklich diese Leute berühren, damit da wirklich eine Veränderung passieren kann in ihrem Herzen. Und Gott ist es auch, der uns wirklich ruft, und das so vollbringt, dass wir wirklich Gottes Kinder sein können und dass wir Anteil haben am Leib Christi und in dieser Einheit stehen können. Genau. Und es ist auch so ein bisschen das, warum wir als Gemeinde so eine große Bedeutung hat, dass wir wirklich in dieser Einheit stehen und gemeinsam wirklich auch sein Reich hier bauen und seine Zeugen sind. Genau. Und in Epheser 4, das ist die nächste Stelle, da wird auch nochmal so diese Einheit betont. Und da kommt auch wirklich diese Taufe vor. Und zwar, mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert und durch alle wirkt und in allen lebt. Genau. Also Gottes Ruf geht wirklich an uns und er will uns in Einheit führen. Und auf der anderen Seite, was wir manchmal so bei der Taufe ein bisschen übersehen, ist, dass es nicht nur darum geht, vor der sichtbaren Welt sich zu bekennen, sondern dass es viel mehr ist, was dahinter steht, auch in der unsichtbaren Welt. Und ich finde wirklich dieses Bild total toll, dass im Himmel immer jedes Mal, wenn sich wirklich jemand taufen lässt oder sich zu Jesus bekehrt, dass da eine Riesenparty stattfindet und dass der Himmel jubelt über jeden Sünder, der wirklich umkehrt. Und ja, das ist einfach auch das, was Gott tut, was da passiert noch viel mehr, als wir vielleicht auch sehen. Genau. Dann der dritte Punkt, Reinigung. Und da speziell Reinigung von Schuld. Also ich habe das auch schon erwähnt. Quasi, wir bekennen das, was Jesus am Kreuz getan hat, bei der Taufe an. Und wir stellen uns da drauf und wir sagen, wir wollen wirklich dieses Geschenk, was Jesus am Kreuz für uns erwirkt hat, dieses Vergebungswerk wirklich in Anspruch nehmen. Und damit passiert ja bei der Taufe auch diese Art Reinigung, was auch das Wasser wirklich symbolisiert, warum wir wirklich ins Wasser gehen, um wirklich gereinigt werden, zu werden. Genau. Da habe ich auch noch eine Bibelstelle mitgebracht. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Und dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, alle, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Also ganz klar, es geht um Vergebung von Schuld. Genau. Natürlich geht es auch um Fülle, Leben und Ewigkeit. Denn wie ich schon gesagt habe, es geht darum, dass ich wirklich bei der Taufe mich wirklich eins mache und damit auch wirklich alle Geschenke, alle Dinge, die wirklich Jesus für mich erwirkt hat, auch in Anspruch nehme. Und dazu gehört auch, dass ich sage, ich weiß, dass Jesus alles ist und dass er wirklich meinen Mangel stillen kann. Ich weiß, dass Jesus für mich ewiges Leben erwirkt hat, dass er den Tod besiegt hat. Ich stelle mich wirklich auf diese Wahrheit und ich nehme das für mein Leben in Anspruch. Genau. Und natürlich der Heilige Geist als letzter Punkt, also nicht als unwichtigster natürlich. Also das ist auch gerade so ein bisschen ein Streitthema. Ich persönlich halte jetzt nichts von der Lehre, dass jetzt nur wer sich taufen lässt, auch einen Heiligen Geist bekommt, wie das so manche proklamieren. Und ich denke, es gibt auch genug Stellen, wo einfach geschrieben steht in der Bibel, dass wir auch einen Heiligen Geist einfach brauchen, damit wir überhaupt Jesus erkennen. Genau, von daher stehe ich da nicht so dahinter. Aber ich denke, trotzdem hat die Taufe eine besondere Bedeutung im Hinblick auf den Heiligen Geist dahingehend, dass wir nochmal ganz konkret dem Heiligen Geist so einen Schlüssel in der Hand geben. Dass wir wirklich sagen, ich erlaube dir wirklich in meinem Leben zu wirken. Ich erlaube dir wirklich, dass du die Dinge tun kannst, die du tun möchtest. Und ihm sozusagen eine Vollmacht geben, in uns wirklich sich auszubreiten und auch zu sagen, ich möchte auch die Gaben und Geschenke, die du hast, möchte ich in Anspruch nehmen und ich möchte, dass du wirklich diese Macht hast, das zu tun in mir. Und wir lesen auch wirklich in der Bibel, dass alles, was davor ist, so dieses Berührtsein vom Heiligen Geist, das sind meistens so diese Momente oder so kurzweilige Dinge. Aber ich denke, bei der Taufe direkt sage ich nochmal, Heiliger Geist, du darfst wirklich dich manifestieren in meinem Leben und du darfst wirklich, ja, wirken. Genau. Und ich finde es irgendwie toll, wie diese Dinge wirklich zusammenwirken und wie das so eine Einheit bildet. Und ich möchte irgendwie als Zusammenfassung auch nochmal so ein paar Dinge, die mir jetzt noch zusätzlich wichtig geworden sind, nochmal sagen. Ich habe oft ein Problem, wenn Taufe so in ein Schema gepresst wird. Also ich denke, Also manchmal lernen verschiedene Leute, so muss eine Taufe ablaufen, das muss passieren. Aber ich denke, so ist Gott nicht. Gott ist ein persönlicher Gott und Gott ist ein Beziehungsgott. Und er möchte wirklich jeden individuell begegnen und er möchte jeden individuell rufen und berufen. Und ich glaube, das ist auch so dieses Ding mit Taufe, weil manchmal, also ich habe schon mit Leuten geredet, die erwarten irgendwie, dass verschiedene Dinge passieren und die passieren nicht und sind dann enttäuscht. Oder andere erwarten halt wieder was ganz anderes. Aber ich denke, das ist das Problem darin, dass es so manchmal so ein Schema aufgestellt wird. So, du wirst jetzt getauft, dann redest du in Sprachen, dann machst du das und das. Und es ist, passt aber eigentlich nicht zu Gott, weil Gott ist ein Gott, der wirklich uns kennt, der unser Herz genau kennt und der auch genau weiß, was wir in jedem Moment wirklich brauchen. Und unser, also wenn ich mein Glaubensleben anschaue, dann ist alles ein Prozess. Und Dinge, die ich vielleicht heute mit Gott erlebe, die hätte ich vor 10 Jahren überhaupt nicht verkraftet, keine Ahnung. Und ich denke, so geht es jedem von euch auch. Und deswegen finde ich es irgendwie schade, wenn wir manchmal so versuchen, Gott so einzuengen und in seinem Wirken so zu beschränken. Und deswegen ist es auch so, ja, für diese Erwartung vielleicht von Taufe, ich weiß nicht, wer jetzt von euch vielleicht diese Erfahrung noch nicht gemacht hat oder da vielleicht gerade mit diesem Gedanken spielt, einfach so dieses Sagen, das muss passieren, das muss Gott tun, das ist eigentlich totaler Quatsch. Und es ist irgendwie toll, manche Leute, die haben einen Hunger danach, das zu erleben oder das zu erleben und dann wird auch Gott diesen Hunger füllen. Aber er hat einen perfekten Zeitplan und er weiß genau, wann die Dinge wirklich dran sind. Und ja, und nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Wir als Gemeinde stehen in Verantwortung. Und es ist irgendwie gut, sich das immer wieder bewusst zu machen. Und wenn man so die ersten Gemeinden anguckt, das ist so aus Apostelgeschichte 2, dann liest man, dass sich wirklich, dass Petrus hat dort gepredigt und es ließen sich 3000 taufen an einem Tag und wurden hinzugetan zur Gemeinde. Und dann steht später und es ging weiter und es wurden täglich Leute gerettet und es wurden täglich Leute der Gemeinde hinzugefügt. Und es begeistert mich in dem Sinne wirklich, dass die Gemeinden wirklich ein tiefes Feuer hatten. Also auch wie die miteinander gelebt haben und dass die wirklich rausgegangen sind und das Wort verkündet haben und dass die gesagt haben, worauf es ankommt. Und es geht mir hier nicht um Zahlen, ne? Es geht nicht darum, dass wir als Gemeinde, dass da immer mehr Leute kommen und es toll ist und so, sondern es geht einfach, oder uns soll es darum gehen, um den Menschen, dass wir den Menschen sehen, der eigentlich in Gefangenschaft ist und dass wir eigentlich den Wunsch haben zu sehen, wie Leute wirklich Jesus kennenlernen und wie wirklich Leute diesen Herrschaftswechsel, von dem wir gesprochen haben, auch in ihrem Leben vollziehen und ja, dass sich da Dinge verändern. Und das sollte eigentlich auch unser Gebet sein als Gemeinde. Und deswegen ist es uns auch so ein Anliegen, wirklich zu sehen, wie Leute sich taufen lassen, wie Leute, genau, Hunger bekommen, danach diesen Gott kennenzulernen. Und ich denke, das ist auch ein Stück weit was an uns auch liegt, wo wir vielleicht ein Stück weit diesen Hunger und diesen Durst, ja, in die Welt hinaustragen können, wo wir den Leuten wirklich so einen kleinen Vorgeschmack geben können, so ist es mit Jesus zu leben. Genau. Also das waren jetzt so viele Dinge. Ich denke, so das Wichtigste, was auf meinem Herzen war, oder aber was auf Gottes Herzen war, habe ich so gesagt. Das Angebot steht auf jeden Fall an euch, gern nach dem Gottesdienst oder so zu kommen, für Gespräche, für Gebet. Die Simone ist auch noch ein bisschen da, ich bin noch ein bisschen da oder auch andere. Ja, und wenn Gott wirklich in eurem Herzen irgendwas wichtig gemacht hat, es ist irgendwie, wir sind gerne geneigt, das irgendwie hinten ranzustellen und zu sagen, ja, das gucke ich mir nächste Woche nochmal an. Aber dann fällt es hinten runter. Und ich denke, wir sollten immer wieder, wenn Gott uns was wichtig macht, sollen wir die Dinge wirklich gleich wirklich klären und uns auch jemanden suchen zum Reden. Genau. Deswegen dieses Angebot, kommt gern auf uns zu. Genau. Und ich möchte noch beten. Herr Gott, danke, dass du uns diese Taufe gegeben hast, wirklich als Symbol dafür, dass wir ja, uns bekennen können zu dir, dass wir wirklich uns eins machen können mit dir, Herr. Und danke, dass ja, du uns immer wieder rufst, auch uns daran zu erinnern, Herr, und immer wieder neu wirklich da reinzutreten und zu sehen, was du Wunderbares für uns getan hast, was du bewirkt hast und ja, was wir eigentlich für großes Privileg haben. Und ich bete, dass du uns wirklich auch aufs Herz gibst, wirklich unsere Augen zu öffnen für die Menschen um uns herum, Herr, dass wir immer wieder sehen, was die Not der Welt ist, Herr, und wo wir einfach Licht sein können, wo wir Träger sein können für deine Liebe, für deine Gegenwart, Herr, und wo wir ja wirklich Menschen auch zu dir hinführen können, Herr, und wo es uns immer wieder als Gemeinde auch ein Gebetsanliegen sein soll, ja, Menschen zu dir zu führen, Herr. Ja, danke dafür, dass du gut bist, Herr, und dass du uns kennst, Herr, und dass du weißt, was wirklich jetzt in unserem Herzen bewegt wurde, Herr. Und dass wir das auch irgendwie ansprechen können. Danke für deine Gnade. Amen.